Ja, hallo. Herzlich willkommen zum diesjährigen Fünfjahresrückblick, den wir genauso wie in den letzten Jahren inzwischen schon fast Tradition geworden ist, auch dieses Jahr machen werden. Wir wollen also jetzt in der nächsten Stunde über die Aktivitäten, unsere Aktivitäten, die Aktivitäten im FIF insgesamt berichten, so ein bisschen darstellen, was wir alles gemacht haben. Und genau, und ich hoffe, dass es so ein bisschen auch interessant ist dann, was wir tatsächlich im FIF alles machen. Ich bin immer, wenn ich den Jahresrückblick zusammenstelle, durchaus erstaunt, dass wir doch eine ganze Reihe von Aktivitäten von verschiedenen Leuten inzwischen im FIF haben. Und es ist natürlich großartig, dass wir das haben. Ich will mit einer ganz simplen Sache anfangen, zwei Sätze nur. Ihr seht hier ein Ergebnis der Arbeit im letzten Jahr, seht ihr direkt schon auf der ersten Seite. Das ist nämlich unsere neue, ja, sozusagen Corporate Identity. Wir haben neue Präsentationsfolien uns entwerfen lassen. Also ich finde, sie sind sehr gut geworden. Schauen wir mal, ob es den Ruhm des FIF zu mehren
Vermarkt.
mithilft. Ja, was sind die Grundlagen unserer Arbeit? Wir haben ja gewisse Werte im FIF, für die wir letztendlich arbeiten, die Grundlage unserer Arbeit sind. Und wir haben die hier jetzt auf einer Folie einfach nochmal zusammengestellt. Was will das FIF eigentlich? Was sind wir? Das Erste, was wir hier sagen, ist, wir wollen, dass Informationstechnik im Dienst einer lebenswerten Welt steht. Also das steht für uns im Vordergrund, für das, was wir im FIF machen. Das heißt, wir warnen die Öffentlichkeit vor Entwicklungen in unserem Fachgebiet, wenn wir sie für schädlich halten. Wir setzen möglichen Gefahren eigene konstruktive Vorstellungen gegen. Und der Punkt ist uns auch ganz wichtig, konstruktiv, also nicht nur beklagen, sondern was kann man wirklich besser machen. Wir setzen uns gegen den Einsatz der Informationstechnik zur Kontrolle und Überwachung ein. Und das erkennt man ja schon an unserem Namen. Ein Stück weit sind wir auch pazifistisch unterwegs. Wir setzen uns ein für eine Abrüstung der Informatik, generell in militärischen Anwendungen. Ist ja heute auch schon verschiedentlich zur Sprache gekommen. Heute ganz besonders wichtig, wir fördern die Entwicklung von ökologisch verträglichen Wirtschaftskreisläufen mit der Hilfe von Informationstechnik.
Genau, und wir unterstützen die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsprozessen. Ich finde, daran erkennt man schon auch, dass die ein bisschen älter sind, die 10 Werte, so aktuell die Inhalte sind. Wir setzen uns bei Gestaltung und Nutzung der Informationstechnik für die Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ein. Wir arbeiten gegen die Benachteiligung von Frauen in der Informatik. Wir wehren uns gegen jegliche rassistische und sexistische Nutzung oder andere diskriminierende Nutzung der Informationstechnik. Und wir setzen der Vorherrschaft der Ökonomie eine humane und ökologische Orientierung entgegen.
Genau, also das sind unsere 10 Werte und jetzt steigen wir ein in das, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und da beginnen wir mit dem heutigen Tag im Prinzip. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nochmal nutzen. Ich will da jetzt gar nicht viel erzählen. Ihr habt alles gesehen, was heute eigentlich an großartigen Vorträgen auch heute hier stattgefunden haben. Vielen Dank den Referentinnen und Referenten. Vielen Dank dem Organisationskomitee, die diese Tagung hier möglich gemacht hat. Ja, und vielen Dank auch an euch, dass ihr zu dieser Tagung gekommen seid. Genau, herzlichen Dank an euch alle. Wir werden heute noch ein Ereignis haben. Das kommt dann nach dem Abendessen, wenn wir alle wieder gestärkt sind. Wir werden heute noch den Studienpreis verleihen, den Weizenbaum-Studienpreis für das Jahr 2023, der wieder von einer hochkarätig besetzten Auswahlkommission dieses Jahr entschieden worden ist. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel sagen. Ihr seht jetzt schon, wer die Preisträgerinnen sind. Ich glaube, alles Weitere, würde ich sagen, nach dem Abendessen, brauche ich jetzt nicht so viel dazu zu sagen. Und dann, Rainer, zur IT-Unterstützung.
Genau, also es sagt sich immer so schön, die SchusterInnen haben die schlechtesten Schuhe. aber nur solange sie nicht dran arbeiten, und wir arbeiten dran, sozusagen nach bald 40 Jahren ist quasi mal wieder ein nächstes Update dran, und wir haben jetzt endlich auch verschlüsselte E-Mails, also sozusagen von Provider zu Provider, eine ordentliche Mailingliste ohne Klartext-Passwörter, all diese Dinge, die man so aufräumen möchte, die vor Jahren man mal hatte und die wir dann aufgeräumt haben. Eigene Clouds, ordentliche Website und so weiter. Das ist ein Prozess, der angefangen hat und der immer noch andauert, und ist natürlich sowas wie eine Online-Präsenz immer das Aushängeschild. Jedenfalls sind wir ja sehr geschäftig mit allen vielen inhaltlichen Sachen, wie wir gleich sehen werden, sodass manchmal sowas hinten runterfällt, aber ist vielleicht auch so eine Art Care-Arbeit, vielleicht, wenn man so möchte, und das haben wir jetzt angegangen. Und vielen Dank auf jeden Fall, aber da kommen wir später nochmal dazu, an auch die Strukturen, die das dann ermöglichen, dass Menschen selber da sich organisieren können und dass es einen IT-Support geben wird. Okay, aber da kommen wir dann noch, genau, ja. Weiter. Genau, dann haben wir auch unsere Community-Arbeit in die Hände genommen. Man sieht, da ist auch zum Beispiel Ben ganz doll involviert, genau wie bei den Aufgaben vorher auch. Hier sieht man einige bekannte Gesichter auch, manche sind verpixelt und andere da, zum Beispiel Ingrid auch. Also die Idee ist sowas wie den intergalaktischen virtuellen Stammtisch, also ein Stammtisch, der eben nicht am Tisch stattfindet, sondern in regelmäßigen Abständen, sodass Leute, wir hatten mal welche zu Gast, die irgendwie in Japan sind und aber dem Pfiff verbunden, und natürlich können die nicht jetzt einfach zum Stammtisch kommen, oder neue Mitglieder, die da so ein bisschen in die Tools eingeführt werden und so weiter. Und das mit so einer Regelmäßigkeit heißt dann eben immer auch, Leute abzuholen, die vielleicht fürs Pfiff sich interessieren und da mal reinschnuppern wollen, und das regelmäßig zu machen und so. Ist das eine Meldung? Genau, es üblich ist die Struktur, sozusagen, es gibt erst das Onboarding und dann ist es ein fließender, freudiger Übergang zu inhaltlichen Themen. Ja, gut, siehst du, wir sind schon die ersten Interessierten. Wunderbar, so viel dazu.
Genau, also vielleicht eine Sache dazu, man sieht da eben, aber ich glaube, das wisst ihr ja alle, ich wiederhole eigentlich Bekanntes, man sieht, wie sich da die Arbeit von einer Organisation wie das Pfiff auch ändert. Und ich glaube, da hat die Corona-Krise einen wesentlichen Anteil auch dran gehabt, dass wir einfach jetzt inzwischen die Videokonferenzen sehr viel stärker nutzen. Und ich nehme an, dass ihr das auch alles beruflich tut. Und das schlägt sich eben auch auf die Pfiff-Arbeit nieder. Man trifft sich eben nicht mehr abends in der Kneipe, sondern man trifft sich jetzt in der Videokonferenz. Das ist einerseits eine große Chance, weil man eine viel größere Reichweite dadurch hat. Ist natürlich manchmal auch ein bisschen schade, wenn man sich nicht mehr so oft persönlich trifft. Dann eins unserer größten und ist eigentlich das größte Projekt. Peter sitzt ja da und hat sich gestern schon vorgestellt. Unser Projekt Citizen Sensing, ursprünglich hervorgegangen aus dem Projekt, das in Aachen, Tihange Dual Radiation Monitoring, das wir gemacht haben. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren häufiger davon berichtet. Wir hatten eben diese Strahlungsmessung eigentlich aus der Motivation damals heraus, dass es diese Reaktoren in Belgien gibt, die ja nicht mehr unbedingt auf dem neuesten technischen Stand sind, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Und die, wo allerdings das Problem war, wenn da mal was passiert, dann sind einfach die behördlichen Prozesse, bis das wirklich mal bekannt wird, dass da was passiert ist. Vor allem, bis es an Belgien erst registriert wird, bis es an Deutschland gemeldet wurde, bis dann in Deutschland die Bevölkerung informiert wurde. Das dauert einfach zu lang. Und das war damals, denke ich, der Auslöser oder einer der Auslöser, dieses Projekt aufzusetzen. Und das Projekt ist jetzt richtig schön groß geworden. Ihr habt euch vielleicht unten auch mal diese kleine Ausstellung angeschaut, wo die neu entwickelten Geräte, die ja jetzt auch über diese reine Strahlungsmessung hinaus jetzt auch genutzt werden sollen und auch zur Verfügung gestellt werden sollen, die da entwickelt werden, die werden jetzt noch weiterentwickelt. Wie gesagt, das Projekt wird jetzt noch richtig groß im nächsten Jahr. Und ich glaube, das ist ein ganz großartiges Beispiel zum Konstruktiven, weil ich vorher gesagt habe, wir wollen konstruktiv arbeiten. Und hier kann man tatsächlich aus so einer Sicht einer NGO wie dem FIF tatsächlich schauen, dass man wirklich konstruktiv was dazu beiträgt, eben auch solche Dinge dann zu unterstützen, in dem Fall eben die Informationen über Umweltdaten. Und Peter, du hast ja mir gestern oder mir heute früh erzählt, das soll ja tatsächlich auch alle möglichen Umweltdaten dann künftig umfassen, also ausgehend von der reinen Strahlungsmessung hin zu verschiedenen Sensoren aller Art, die dann eben, wie gesagt, diese Umweltdaten erfassen und aufzeichnen und gegebenenfalls auch Warnungen geben, wenn tatsächlich dann mal was passiert. Wobei, explizit warnen tun wir ja nicht. Ne? Das tun dann die Katastrophenschutzbehörden, also so weit gehen wir noch nicht. Aber auch diese sind ja schon auf uns zugekommen und beziehen, denke ich, dann die Daten, die wir sammeln, auch in ihre eigenen Überlegungen mit ein.
Und um das noch ein bisschen aus dem Nebligen zu holen noch, also interessante Sachen sind sowas wie Feinstaubsensoren, ihr wisst, ne? Autos und so weiter. Und wenn ihr aber noch andere kreative Ideen habt, was für Art von Sensoren da vielleicht rein gehören, das Ding ist in Planung, dann sprecht gerne Peter an und wer weiß, was ihr, ob ihr von irgendwelchen Feenglitzer-Sensoren gehört habt, die da vielleicht hin sollen, dann im Moment kann man das alles noch bauen. Ja, und es soll ja auch eine gewisse politische Wirkung entfalten. Also es geht ja jetzt nicht darum, das Wetter nur alleine zu messen, sondern ne, Feinstaub, Radioaktivität, das sind ja auch genuin politische Informationen, die wir da sammeln und eben bottom-up. Genau. Ja. Danke.
Genau, aber eben politisch auch in dem Sinne, dass wir sagen, man kann eben das auch selbst in die Hand nehmen. Wir warten nicht, bis die Behörden das Ganze selbst das Ganze regeln, sondern man kann eben auch selber dann hier aktiv werden. Also wie gesagt, ich freue mich auf die Ergebnisse. Das wird, glaube ich, eine ganz tolle Sache, wenn ihr da nächstes Jahr dann eure Ergebnisse präsentiert.
Genau, die nächste Sache ist, da ging es um das Datentransparenzverfahren. Das ist eine Sache, die hatten wir letztes Jahr schon im Jahresrückblick. Die läuft allerdings immer noch. Warum wir es hier nochmal mit aufgenommen haben, ist, wir erkennen an der Stelle beim Datentransparenzverfahren, das ist ein schöner Name, geht es darum, sozusagen eine deutsche Datenbank aufzubauen, wo alle Krankenkassen Kopien von allen Daten zusammenführen, sodass die dann durchsucht werden können. Und es ist deswegen so relevant, weil wir erkennen, finde ich, gemäß der Vorträge, die wir heute Morgen und mittags schon gehört haben, diese KI-Denkweise, Systeme werden einfach besser, indem da möglichst viele Daten und immer mehr Daten reinkommen, dass das tatsächlich nicht nur eine technische, sondern es ist tatsächlich eine Denkweise, wie man irgendwie auf die Welt zutritt. Da ist noch nicht mal ganz klar, was man überhaupt rausfinden will oder was die Anwendung wäre, aber alle machen das, also will man da mitmachen. Und es ist natürlich interessant, wenn man dann auf die konkreten Verfahren draufschaut. Und da haben wir eine Stellungnahme zusammen mit dem Chaos Computer Club geschrieben. Die ist immer noch, finde ich, sehr lesenswert. Und dieses Verfahren dauert an. Und ich finde, je länger es vorangeht, umso mehr erkennt man, dass das eigentlich Teil von so einer Datendenke ist, die sich überall abspiegelt und wo wir sozusagen als FIF eben auch eine Position vertreten, kritisch, aber konstruktiv. Denn das, was die machen wollen, kann man auch anders machen. Genau, aber wen das interessiert, die schaue in diese Stellungnahme rein. Okay, dankeschön. Ah ja, genau, dann haben wir als nächstes, ich fand es ein Highlight, aber gut, es liegt daran, weil ich mit dabei war, in Berlin den Film Ithaka gezeigt. Das ist ein Film, der auf eine sehr persönliche Art und Weise die Geschichte von Julian Assange dargestellt hat. Das hat sozusagen der Bruder gemacht mit anderen zusammen und das ist deswegen auch ein sehr persönliches Bild und tatsächlich aber eine wirklich schöne Verbindung dieser menschlichen Sichtweise mit dem krassen politischen Dimension, die der Assange-Fall ja immer noch nach wie vor hat. Und da die Öffentlichkeit das immer noch ist, was ihn sozusagen überhaupt jetzt nicht im dunklen Loch verschwinden lässt, haben wir eben neben der Weizenbaum-Medaille zum Beispiel im letzten Jahr eben auch diese Art von Film-Screenings sozusagen durchgeführt, organisiert von der Regionalgruppe Berlin. Das Spannende ist, dass Gabriel Shipton, also der Bruder, tatsächlich auch zugeschaltet war danach in der Diskussion. Was? Schwager, Entschuldigung, Schwager, genau. Der Schwager, danke sehr, zugeschaltet war in der Diskussionsrunde und quasi auch, es war ein sehr interessanter Austausch und nach wie vor ist der Film, glaube ich, zu sehen, ist auch wirklich inhaltlich sehr, sehr zu empfehlen, das weiter zu verfolgen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, zwei Hacking Justice, glaube ich, nächsten Film. Also diese Sachen sind tatsächlich, wer jetzt nicht Lust hat, irgendwelche langen Bücher von Nils Melzer zu lesen zu dem Thema, guckt euch diese Doku an oder Hacking Justice, der jetzt rausgekommen ist, ist tatsächlich ein guter Einstieg ins Thema. Genau.
Wobei das Buch von Nils Melzer dennoch sehr empfehlenswert ist. Also das sollte nicht.
Das habe ich nicht.
Ja. Kleiner Kommentar, wenn ich darf. Finde ich ganz toll, dass ihr das gemacht habt. In der Vergangenheit hat das Fünf ja öfter Filmverführung veranstaltet. Und das ist immer deshalb sehr erfolgreich, weil dann viele Leute kommen, die nicht mit dem Pfiff zu tun haben. Und deshalb ist die Außenwirkung sehr groß.
Mhm. Das stimmt, ja. Genau.
Gut, kommen wir zur großen Weltpolitik. Wir können natürlich, uns ist ja heute auch verschiedentlich angeklungen, wir können natürlich als Friedensinitiative die Augen nicht verschließen vor dem, was im Moment in der Welt passiert. Wir tun das auch nicht, nur es ist natürlich eine sehr komplexe Gemengelage. Entschuldigung. Eine sehr komplexe Gemengelage, mit der wir es ja zu tun haben. Und man sieht, es gibt einige Dinge, wo die Stellungnahme, glaube ich, ziemlich auf der Hand liegt, einige Aspekte dieser Fragen. Und es gibt andere, wo diese Komplexität einfach dazu führt, dass man eigentlich viel mehr wissen müsste, um wirklich kompetent dazu Stellung zu nehmen. Wir haben letztes Jahr, auch schon drüber berichtet, diese Stellungnahme abgegeben, unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, also Ende Februar 2022. Aber das Ganze geht ja noch weiter und es hat auch seine Vorgeschichte. Und es ist dann, denke ich, unheimlich schwierig, da tatsächlich genau den richtigen Ton zu treffen, die richtige Argumentation an der Stelle zu finden. Und ich sage auch, ich gehöre zu den Leuten, die Pazifist noch nicht als Schimpfwort halten. Einige scheinen das inzwischen zu tun. Aber der Pazifismus wird natürlich schon auf eine sehr harte Probe gestellt angesichts dieser Angriffskriege. Das gilt sowohl für den Überfall Russlands als auch sicherlich in gewissen Bereichen für das, was im Moment in Palästina passiert. Aber auch hier haben wir eben eine sehr komplexe Gemengelage und ich muss sagen, ich würde mich tatsächlich sehr zurückhalten, über gewisse Offensichtlichkeiten hinaus da eine detaillierte Stellungnahme abzugeben. Wir haben dieses Jahr nochmal eher zu den Verlautbarungen der Bundesregierung. Und ich habe es heute früher schon anklingen lassen, über die tatsächlich stattfindenden Kriege, an denen wir in Deutschland ja eigentlich gar nicht beteiligt sind oder nur indirekt beteiligt sind, die politische Reaktion auch unserer Bundesregierung, zum Teil mit Zitaten, die ich persönlich erschreckend finde, also dass Bundeskanzler Scholz ein Europa der Verteidigung und der Rüstung fordert oder was eben gerade letzte Woche war, der Verteidigungsminister, der fordert, dass die Deutschen endlich kriegstüchtig werden sollen. Ich hoffe ja immer noch, dass er da irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wurde, aber die Berichte, die ich drüber gelesen habe, lassen das nicht unbedingt hoffen. Also die Frage ist, glaube ich, und da sollten wir, denke ich, als Pfiff auch versuchen, Einfluss zu nehmen, hier, was in der Bundespolitik an der Stelle passiert und wie sich das in nächster Zukunft noch entwickelt. Das schließt natürlich auch das ein, was vorher noch diskutiert wurde, nämlich die Frage, wie wird zum Beispiel künstliche Intelligenz dann in dem Bereich eingesetzt? Wie sind da die Zusammenhänge? Da, wo wir eben tatsächlich auch inhaltlich was dazu sagen können aufgrund unserer Expertise. Also macht wahrscheinlich keinen großen Sinn, jetzt irgendwelche allgemeinen Statements abzugeben, weil das kann jeder andere auch, sondern da, wo wir wirklich Expertise haben, gemacht wurde ja von uns wieder konstruktiv. Das ist unten so leicht angedeutet, man kann es kaum lesen. Ist aber zum Beispiel, hat zumindest auch schon seinen Weg in die Anstalt gefunden, in die Satire-Sendung Die Anstalt. Eben diese Unterstützung, wie man Internetzensur tatsächlich aktiv umgehen kann, also da entsprechende Infrastruktur bereitzustellen. Also weiß nicht, auf Details wollen wir jetzt nicht eingehen, glaube ich. Das müsste dann Rainer machen.
Snowflake.fiv.de.
Snowflake.fiv.de, genau. Das ist eben aus unserer Sicht dann ein Weg, da dann auch entsprechend zu unterstützen, wo wir es eben mit unserer Expertise auch können.
Und die Kriege, so wie wir es jetzt gesehen haben, ist natürlich auch, wir sind ja nicht nur ein technischer Verein oder so, sondern wir kümmern uns um Gesellschaft und sind, wie es auch schon betont worden ist, ja Teil der Friedensbewegung. In dem Sinne ist es natürlich interessant, auch wie wir als Verein oder als Teil der Friedensbewegung natürlich uns positionieren müssen und auch intern erstmal das irgendwie durchdiskutieren. Was macht man jetzt? Ne? Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Antimilitarismus und Pazifismus und so? Da sind ja viele Sachen zu klären, die jetzt, wie Stefan schon gesagt hat, nicht so offensichtlich ist. Und da finde ich es aber sehr angenehm, würde ich auch nochmal sagen und vielleicht alle andere auch, die involviert waren, wie behutsam wir auch so einen inneren Meinungsbildungsprozess gemacht haben, der jetzt zu komplex ist oder war oder noch andauert, als das hier so in drei Worten zu sagen. Aber das finde ich ist natürlich auch so ein Punkt, sich da auch irgendwie zu einigen und an bestimmten Stellen zu sagen, okay, da kommen wir nicht zusammen und an den Stellen so. Und das sind aber erstmal die Fakten, auf die wir uns einigen und so weiter. Es ist ja oftmals in den öffentlichen Diskussionen scheitert es ja schon daran, dass man irgendwie überhaupt gar nicht in der gleichen Welt lebt. Genau, das wollte ich nur anfügen. Okay. Dann haben wir uns auch übers Jahr verteilt, auch in Tagespolitik eingemischt, zum Beispiel eine gemeinsame Stellungnahme gegen die Chatkontrolle, also das unsägliche europäische Vorhaben, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufzuheben mit dem vorgeblichen Ziel, sozusagen Kindesmisshandlungsmaterial irgendwie einzudämmen, in völliger Unkenntnis, wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung funktioniert, aber auch in völliger Unkenntnis, wie Kindesmissbrauchsdarstellungen irgendwie verbreitet werden. Und wie sich jetzt ja auch gezeigt hat mit den vielfältigen Verstrickungen der Europäischen Kommission, mit den Unternehmen, die dann diese Chatkontrolle auch umsetzen wollen, zeigt sich jetzt, wie richtig diese Art von Aufrufe waren. Und sie zeigen auch Wirkung, da auch im europäischen Kontext miteinander Position zu beziehen und das auch hinten und vorne, links und rechts auch zu erklären, untechnisch zu erklären, warum das Problem ist, was das Problem ist, warum wir eben als Technikerinnen und Techniker gemäß dieser 10 Werte, unsere Verantwortung ist, darauf hinzuweisen, da wird gerade was verhandelt, was immense gesellschaftliche Konsequenzen hat, obwohl es eigentlich so irgendwie schnöde technisch daherkommt. Des Weiteren haben wir uns auch zur Halbzeit der Bundesregierung geäußert, zusammen mit dem Bits- und Bäume-Bündnis in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Auch finde ich sehr lesenswert. Und der letzte Punkt, wir haben uns auch zusammen mit dem Grundrechtekomitee auch solidarisiert mit der letzten Generation. Da kommen wir später nochmal drauf. Man kann ja da halten, was man will. Also ich habe da eine sehr eindeutige Meinung dazu. Aber diese Kriminalisierungsversuche und auch bis hin zu Handgreiflichkeit und so weiter, das ist auf alle Fälle ein absolutes No-Go. Und das sozusagen an der Stelle auch offen zu sagen. Vor allem angesichts der Katastrophe, auf der wir alle hier zurasen und im globalen Süden schon lange sind, da irgendwie diese Art von Asymmetrie. Das, da äußern wir uns eben auch und erheben unsere Stimme, um das genau zu kommentieren.
Ja, Zukunftsworkshop Cyber Peace in Bremen. Das ist ein Ereignis in einer Serie. Ich habe ja vorhin in der Anmoderation zu dem Pitcher Kutscher rund um Cyber Peace schon einiges dazu gesagt. Cyber Peace war nach 2013 für einige Jahre ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt oder Kampagne des FIF. Und es gibt eine Gruppe von Leuten, etwa 20, die finden, man sollte das wieder neu beleben und neu ausrichten. Und da gab es eben im Folienjahr einen Workshop auf der FIF-Konferenz. Es gab zwischendurch Online-Meetings und dann eben hier in Bremen so ein Meeting. Und es geht eben darum, zu überlegen, was soll, wie soll das in Zukunft gemacht werden. Das ist nach wie vor nicht entschieden. Das heißt, wer Interesse hat, bitte melden. Ja, Wissenschaft für den Frieden war ein Symposium jetzt vor einem Monat, Anfang Oktober. Und da wurde das 40-jährige Bestehen der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden gefeiert, wenn man so will. Da waren 120 Teilnehmerinnen, war anderthalb Tage lang ein sehr breites Programm. Eine sehr, sehr gute Stimmung. Und ich will ein bisschen was sagen, worin ich die Bedeutung sehe. Wissenschaft und Frieden ist eine ist vielleicht die deutsche Zeitschrift für Friedensforschung, sehr interdisziplinär, also reicht über wirklich nahezu alle geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereiche bis hinein in Naturwissenschaft und Technik. Vor 40 Jahren ist das mal gegründet worden mit einem ganz, ganz starken physikalischen Schwerpunkt. Eigentlich Physiker haben es gegründet. Das ist sehr, sehr zurückgegangen, was aber jetzt ziemlich stark ist. Und da ist das FIF dran schuld. Es gibt eben einen Informatik-Schwerpunkt. Da werden diverse Dossiers sind entstanden, immer mal wieder Beiträge. Und wenn ihr was über wissenschaftliche Aspekte von Informatik und Frieden schreibt, denkt immer dran, Wissenschaft und Frieden ist vielleicht der beste Ort, wo man das machen kann. Natürlich nach der FIF-Kommunikation. Und was eben sehr wichtig ist, das FIF ist eine der Trägerorganisationen von Wissenschaft und Frieden und wir arbeiten da auch sehr intensiv mit. Und wir haben zum Beispiel auch hier dieses Symposium sehr intensiv mitorganisiert und sogar ein bisschen finanziert, obwohl wir so arm sind. Aber Wissenschaft und Frieden ist auch ganz arm.
Reich an Qualität.
Ja, ich darf gleich noch mal. Vorige Woche hat die Konferenz Utopias Reloaded stattgefunden. Das ist durchgeführt vom Institut for Global Sustainability in Information Science. Das ist ein Institut in Wien, mit dem wir schon lange als FIF schon lange intensiv zusammenarbeiten. Und über diese Zusammenarbeit, die reicht also auch noch ein bisschen weiter hinein in eine Konferenzserie International Symposium, Summit for Sciences of Information, die alle zwei Jahre wirklich weltweit stattfindet und wo wir auch schon Workshops hatten und oft teilgenommen haben als FIF. Und die Kooperation mit der Leibniz-Sozietät für Wissenschaften zu Berlin läuft darüber, also da, wo auch das FIF eine ganze Menge tut. Ich denke, das sind also sowohl Wissenschaft und Frieden als auch hier diese Kooperation sind eben wichtige Beispiele, wie FIF eben auch überhaupt mit anderen Organisationen kooperieren kann und dass wir eben wirklich darüber Außenwirkung zu erzielen schaffen, wobei die aber natürlich entwicklungsfähig wäre. Also und es gibt noch viele weitere Organisationen in der Welt, wo wir in ähnlicher Art mitarbeiten könnten, wenn wir könnten und hier noch Leute hätten, die das machen. Nicht, also auch da wieder der Appell, wenn ihr euch für sowas interessiert, der FIF ist ein guter Ausgangspunkt, so etwas zu machen. Nicht, es passiert nichts automatisch, es muss alles von uns, irgendwelchen von uns gemacht werden.
So, wunderbar. Genau. Ein weiteres Highlight dieses Jahres war das Chaos Communication Camp in Miltenberg im August. Da gab es die Bilder sind sehr schön gewählt, finde ich auch, die treffen es auch sehr gut. Da gab es ein Bits und Bäume Habitat, ganz wesentlich vorangetrieben vom Pfiff von Ben und natürlich aber ganz vielen anderen auch. Gilbert, Anne war auch dabei, Perplex, also quasi steckt viel Arbeit von vielen Menschen drin, auch in enger Zusammenarbeit mit dem FSFE und anderen sozusagen befreundeten Organisationen. Gab es ein eigenes Habitat. Wir hatten sogar eine eigene Bahnstation, also wo dann sozusagen die Eisenbahn, die da rundherum fährt, auch bei uns bei Bits und Bäume anhielt. 5 Tage lang, wir hatten eine der Hauptbühnen, also waren Teil des Hauptprogramms. Das Hauptthema war eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den verschiedensten Richtungen, von dekolonialer, feministischer Technikkritik über so richtig knietief im Öl, Energieverbrauch von Rechenzentren, aber bis hin auch zu 8-Bit-Party abends und der tatsächlichen Kreierung des offiziellen Pfiff-Cocktails namens Blue Chanterelle. Wer mehr darüber wissen möchte, findet die Person, die auf den Namen Perplex in dieser Runde hier hört. Es gab auch ein wunderschönes Gate. Wir hatten eine eigene Küche, die für uns quasi alle gekocht haben. Und irgendwann hieß es dann Ding, 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 Essen ist fertig. Und dann strömten sie zum Druck, hätte ich fast gesagt. Aber es war ganz, ganz großartiges Essen. Wir hatten eine schöne Lounge. Wir hatten sogar eine Rauchkanone. Also als pazifistischer Verein haben wir natürlich Friedenspanzer. Die Bühne war auch so breit, also einmal gab es sogar Logbuch Netzpolitik mit irgendwie, weiß ich nicht, 500, 600 Leuten. Das war dann auch auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Also es war sehr schön, sowohl inhaltlich als auch von der Vernetzung her mit anderen befreundeten Organisationen und Menschen. Also ich glaube, die dabei waren, werden auch in 10 Jahren davon noch mit glasigen Augen berichten. Okay, so viel dazu. Ja. Dann der Chaos Communication Congress 37C3, der findet wie immer jetzt wieder Ende Dezember statt in Hamburg, diesem jetzt wieder. Wir haben es deswegen angeführt, erstens, weil wir wieder ein Habitat haben werden und da wesentlich dran involviert sind, weil der Call for Participation offen ist. Wenn ihr also beitragen wollt als Speaker, Speakerin, meldet euch an. Es gibt diesmal auch einen neuen Track, der nennt sich Sustainability and Climate Justice. Es gibt aber auch viele andere Tracks, zu denen da spannend eingereicht werden kann, aber das wird auf alle Fälle auch wieder sehr schön und da sind wir, wie gesagt, involviert. Das würde ich jetzt eher kurz halten, weil es ja um die Zukunft geht.
Gut, aber die Zukunft ist ja eigentlich besonders wichtig. Mhm. Ja, die Pfiff-Kommunikation, die wurde schon erwähnt, kennt ihr natürlich alle. Wer sie nicht kennt, da hinten stehen, glaube ich, alle Ausgaben der letzten Jahre irgendwie schön und säuberlich aufgeschichtet. 4-mal im Jahr erscheint sie und im Grunde schreiben wir da auf, was wir so tun, was wir wollen. Und nicht nur wir, sondern da sind eine ganze Menge von anderen Autorinnen und Autoren natürlich beteiligt, die Beiträge zur Pfiff-Kommunikation liefern. Ich glaube, es gelingt uns da tatsächlich alle Vierteljahre eine ganz ansehnliche Zeitung auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr diese 4 Ausgaben, angefangen mit der Ausgabe zur letzten Pfiff-Konferenz, die ja auch hier in Berlin stattgefunden hat, im Treptower Park.
Sternwarte.
In der Sternwarte, in der Archenholz-Sternwarte. Sehr schön, wer von euch dabei war, wird sich erinnern. Dann ein Heft Mensch, Gesellschaft, Umwelt und Informatik, klingt ein bisschen generisch, ist es auch. Also da haben wir so verschiedene Beiträge aus verschiedenen Bereichen des Themas Informatik und Gesellschaft zusammengestellt. Dann eine sehr schöne Ausgabe zum Thema IT-Gestaltung für gute Arbeit. IT-Gestaltung, also so ein bisschen aus dem gewerkschaftlichen Umfeld auch gemacht worden ist. Ich denke, eine sehr schöne, gerade auch Auswirkung von künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt, insgesamt die Entwicklung der Arbeitswelt durch IT. Und die nächste Ausgabe Da kann ich im Prinzip direkt anknüpfen an Hans-Jörg. Da werden nämlich die informatikspezifischen Beiträge an der bereits genannten, an diesem Symposium zu 40 Jahre Wissenschaft für den Frieden enthalten sein. Erscheint voraussichtlich, ja, wir versuchen es immer noch vor Weihnachten zu schaffen. Dann liegt es unter dem Weihnachtsbaum. Manchmal wird es dann aber auch Anfang Januar. Vielleicht hier der Hinweis, auch die FIF-Kommunikation ist im 40. Jahrgang. Und unsere nächste, ist jetzt gehört eigentlich nicht hierher, aber passt hier gerade gut, unsere nächste FIF-Konferenz wird ja die FIF-Konferenz zu 40 Jahren FIF sein. Also wir feiern nächstes Jahr dann auch unser Jubiläum. Wir wurden ja 1984 gegründet, also 2024 dann 40 Jahre. Das wirkt sich dann auch direkt aus auf die nächsten Ausgaben der FIF-Kommunikation. Zunächst eben genau die Nummer 1 2024 wird wieder das Heft zu dieser Tagung hier sein, wo wir alle Vortragenden auch einladen oder schon eingeladen haben, entsprechende Beiträge zu ihren Vorträgen dann auch für die FIF-Kommunikation, in der FIF-Kommunikation zu veröffentlichen. Es wird dann sicherlich ein Heft zu 40 Jahre FIF geben. Da sind wir noch am Planen, was wir da genau machen wollen. Da müsst ihr euch überraschen lassen, was das dann wird. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr ein Heft zum Datenschutz machen. Schauen wir mal, was dann danach noch weiterkommt. Aber wir werden auf jeden Fall diese Zeitung weiterhin so publizieren, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und freuen uns allerdings auch tatsächlich über Feedback. Wir wollen ja immer besser werden.
So. Dann kommen wir weiter im Rückblick. Es gab im Juni die Veröffentlichung des Grundrechte-Reports. Das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile der 38. oder 39. Wir wählen auch den Untertitel der alternative Verfassungsschutzbericht, nämlich wer wirklich die Verfassung schützt und wer nicht. Und das ist eine gemeinsame Publikation zusammen mit der Humanistischen Union, Komitee für Grundrechte und Demokratie, zum Beispiel auch Pro Asyl, aber auch der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein oder die Internationale Liga für Menschenrechte oder die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und wir sitzen da zusammen in der Redaktion mit den anderen VertreterInnen der Organisation, und da sind dann sozusagen so 38, 39 mehr oder weniger kurze Artikel über Beispiele, wo wir finden, wo tatsächlich Grundrechte eingeschränkt worden sind. Meistens von staatlichen Stellen, aber teilweise schlägt es auch größere Wellen. Und da drin sind dann eben auch Themen abgebildet wie Gesundheitsdaten, die Zentralisierung von Gesundheitsdaten, was ich vorhin angerissen habe. Aber auch die nicht die totzukriegende Vorratsdatenspeicherung auf der EU-Ebene, aber auch ein Beitrag zur Chatkontrolle. Das sind eher so unsere Bereiche, aber natürlich, das machen wir zusammen. Grundrechte sozusagen online und offline, hat man ja früher gesagt, sind genauso gut auch Beiträge zu Wohnungslosigkeit, also Urteile zur Vorauszahlung oder Nachzahlung von Sozialgeldern und was das für Konsequenzen hat, auch für die Betroffenen. Themen wie PKK-Verbot oder die Kriminalisierung des Klimaprotests, das sozusagen war eins der Hauptthemen da, aber auch Fragen zur Demonstrationsfreiheit oder Waffenlieferung in Krisengebiete. Also wir scheuen uns da auch nicht, die heißen Eisen anzufassen. Aber wenn nicht die geballte Kraft aus sozusagen diesen kritischen und juristischen und technischen Gruppen soll sich irgendwie dazu progressiv äußern, wenn nicht wir? Und wir haben auch das Livestreaming der Veranstaltung übernommen, kann man immer noch angucken. Ich glaube, da hinten liegen vielleicht sogar noch ein paar Grundrechte-Reports herum. Und bei der Veröffentlichung suchen wir uns immer Leute, die das auch repräsentativ präsentieren können. Dieses Jahr war es Susanne Bär, die bis vor ein paar Monaten noch Richterin am Bundesverfassungsgericht war und deswegen ganz großartig, froh waren, so prominente Unterstützung zu haben für unser Unterfangen dieses alternativen Verfassungsschutzberichts.
Ja, vielleicht auch ergänzend, die drei Menschen, die da auf diesem Bild zu erkennen sind, also Susanne Bär ist vielleicht auch einem breiteren Publikum bekannt, ganz rechts auch ein Vertreter der letzten Generation. Also auch das ein Beitrag, der im letzten Grundrechtereport enthalten ist. Auch da haben wir entsprechend Stellung bezogen. Gut, in der Mitte dann der Moderator, der aus der Redaktion, in der Redaktion da auch mitarbeitet, der Benjamin Derin.
Ich kann vielleicht auch mal eine Bemerkung zum Grundrechtereport machen. Hier Stefan und Rainer arbeiten da ganz schön mit und das ist, weil ich das selber 3-4 Jahre gemacht habe, erstaunlich viel Arbeit, die sich aber lohnt.
Ja, das stimmt. Ja. Danke.
Also wichtig vielleicht hier auch, ist es ein, denke ich, sehr gutes Beispiel für Kooperation zwischen verschiedenen Gruppen dieser Art. Und da merkt man natürlich auch, dass da in den Diskussionen, die da stattfinden, die sind zum Teil dann sehr intensiv, weil da gibt es sicherlich auch zwischen den verschiedenen Vereinigungen auch unterschiedliche Sichtweisen. Was das Schöne am Grundrechtereport ist, er ist tatsächlich im Buchhandel erhältlich, weil er eben vom Fischer Verlag herausgegeben wird.
Ja, zu Wissenschaft und Frieden muss ich jetzt, glaube ich.
Kann ich eine Sache noch sagen? Und unser Einfluss als Pfiff ist auch, dass wir gerade darauf hinarbeiten, da auch freie Lizenzen zu etablieren und so weiter. Ne? Also die Mühlen malen langsam und behäbig. Und gerade hören JuristInnen zu, die sind ja dann manchmal auch sehr. Also jedenfalls, es geht aber voran. Gut, Entschuldigung.
Vielleicht noch eine Bemerkung. Die Juristinnen sind ein bemerkenswert anderes Völkchen als wir.
Vielleicht sind wir ja auch anders.
Okay. Oder so. Kann sein. Ja, zu Wissenschaft und Frieden habe ich ja schon im Zusammenhang mit dem Symposium was gesagt. Vielleicht nur noch eine Ergänzung. Wir sind im Vorstand sehr gut vertreten. Wir sind im Beirat sehr gut vertreten. Wir waren mal ein paar Jahre lang in der Redaktion sehr gut vertreten. Das ist jetzt aber schon eine Weile nicht mehr der Fall. Wenn also jemand von euch Redaktionsarbeit ins Auge fasst, da kann man das machen. Das ist allerdings wirklich auch viel Arbeit.
Genau, also vielleicht hier auch nochmal der Hinweis, und man sieht ja an den Themen, das sind jetzt hier die letzten 3 Ausgaben in diesem Jahr. Natürlich hat sich Wissenschaft und Frieden zum Beispiel genau mit solchen Themen wie in dem Ukraine-Krieg sehr differenziert auseinandergesetzt. Wir haben hier das Thema Klimakrise, also auch das letztendlich als Frage, irgendwann wird es eine Frage des Weltfriedens werden und Klimakrise löste auch Kriege aus. Also das ist tatsächlich sehr differenziert und in sehr großer Tiefe und auch in sehr großer Breite, also wirklich die Themen, die Frieden hier betreffen, tatsächlich auch breit abgedeckt. Und dann unsere weiteren Veröffentlichungen, Rainer.
Genau. Also wir haben eine Reihe, es gab eine Reihe von Veröffentlichungen. Ich will jetzt nur mal kurz 2 rausgreifen, die so besonders, glaube ich, auch hervorstechen. Das erste ist Shaping Digital Transformation for a Sustainable Society. Das ist so eine Veröffentlichung von Bits und Bäume. Ich glaube, ein Exemplar liegt da hinten auch. Da gibt es auch viele Flyer mit QR-Code. Das ist natürlich also peer-reviewed Open Access auf Englisch und die meisten Artikel davon sind tatsächlich auch geschrieben jeweils von einem einen Techie und einem Öko jeweils. Ist die interne Sprechweise, also quasi die eher aus der Nachhaltigkeits- und entwicklungspolitischen Szene kommend und eher aus der technischen Szene kommend, genau diesen Weg hin zur digitalen Transformation im Sinne auch einer sozial-ökologischen Transformation. Sehr wertvoll, auch frei lizenziert, wie gesagt. Das heißt, es kann auch einzeln gelesen werden und verteilt werden und als Open Educational Resources genutzt werden. Die Volltexte sind, also wer es lieber mag, als PDF runterzuladen, aber die Volltexte sind auch als Text HTML5 direkt online zu lesen, also auffindbar, verlinkbar und so weiter. Also eigentlich das Beste aus quasi Inhalt und Form. Guckt euch das gerne an. Wie gesagt, da hinten ein paar Flyer. Und das zweite ist Gewissensbisse, Fallbeispiele der ethischen Probleme der Informatik. Das ist ein kommt so aus der aus dem Kreis der Informatik und Ethik in der Gesellschaft für Informatik zusammen, aber sozusagen mit vielen, die auch im FIF involviert sind. Da ist zum Beispiel auch Stefan Ulrich mit dabei, ich bin selber mit dabei, Konstanze Kurz ist mit dabei. Da ist die Idee, dass das auch in, unter einer freien Lizenz veröffentlicht. Gewissensbisse ist quasi so ein Sammelbuch mit Fallbeispielen, wir sagen immer fiktional, aber realistisch, an denen klar wird, mit welchen Arten von ethischen Problemen eigentlich sich Informatiktreibende regelmäßig konfrontiert sehen. Und es ist auch nicht nur individuell zu verstehen, was ist die Verantwortung des Technikers, der Technikerin, aber auch wo ist es notwendig, über das Individuelle hinauszusehen, weil die Verantwortung nicht von einer Einzelperson getragen werden kann. Also wo müssen tatsächlich strukturelle Fragen angegangen werden, wo muss sich organisiert werden und derartige Dinge. Wie gesagt, ist im Transkript Transkriptverlag erschienen, auch Open Access. Also da hinten ist auch ein Flyer, kann man sich auch runterladen und dann auch selber lesen und verwenden. Es gibt auch eine schöne Einleitung, wie ich finde. Sage ich nicht nur, weil ich mitgeschrieben habe. Da finden sich zum Beispiel auch die 10 Werte des FIF wieder, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, aber auch die Forderung der Bits und Bäume so als quasi ethische Handlungsleitlinien oder der GIE-Ethik-Kompass. Also auch, finde ich, sehr lesenswert, wo wir eben auch sowohl dran mitgearbeitet haben, als auch prominent vorkommen. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, noch 5 Minuten Zeit für Feedback, Fragen und so weiter.
Genau, also wir sind mit unserem Programm soweit durch und jetzt gibt es noch Anmerkungen dazu? Habt ihr Fragen? Sollen wir nochmal auf Dinge genauer eingehen?
Also das war erstmal das 5-Jahr, so, Klammer zu.
Genau.
Falls es Fragen gibt. Oh ja, sehr gut.
Herzlichen Dank. Ich bin überwältigt, ich habe ja lange nicht mehr teilgenommen und ich finde es toll, wie sich das FIF entwickelt hat und super und danke für eure Arbeit und das motiviert hier jetzt auch wieder stärker mitzuarbeiten. Danke.
Das ist alle 4 Jahre, das Camp. Hm. Genau. Okay, dann würde ich sagen, vielleicht dann...
Ich mal ein Wort noch.
Ja, sag bitte gern.
Ein bisschen Werbung. Am Ende der Preisverleihung gibt es ein Poesieprogramm von ein paar Minuten von mir. Würde mich freuen, wenn einige noch dabei sind.
Sehr gut, genau. Genau, und vielleicht kann man abschließend noch sagen, wir haben das natürlich jetzt hier präsentiert und hinter all diesen Sachen, die wir hier gezeigt haben, stehen Regionalgruppen und Leute, die auch ungern hier vorne sitzen, die aber emsig im Hintergrund alle möglichen Sachen in Bewegung bringen, neben Job und Familie ehrenamtlich da mitarbeiten und so weiter. Das ist tatsächlich, also kennt ihr alle selber, aber da steckt jeweils so viel Herzblut, deswegen ist es doch quasi von uns natürlich auch mal so ein Spannungsfeld, das so vorzutragen, weil wir die sind, die sichtbar sind, aber natürlich sind die, die unsichtbar sind, die Arbeit gemacht haben. Und auch deswegen, um es vielleicht so abzurunden, freuen wir uns auch, dass wir zunehmend Mittel auftun, sodass wir mittlerweile 3 Hauptamtliche beschäftigen können. Und das nimmt uns so viel großartig auch Arbeit ab. Und das geht alles nur, weil wir eben so einen Puffer auch haben, oder nicht Puffer, sondern weil sozusagen unsere Mitgliederzahlen steigend sind und das eben auch durch Mitgliedsbeiträge so alles auch mehr oder weniger abgesichert ist. Also sagt es euren FreundInnen, dass man hier auch sozusagen Gutes tun kann und mithelfen kann.